Der Vers steht im Propheten Jesaja in Kapitel 43. War vor einigen Jahren auch der Text der Jahreslosung, vor genau 10 Jahren. Und da heißt es im Zusammenhang: Gedenket nicht mehr an das Frühere und achtet nicht auf das Vergangene. Siehe, ich werke Neues. Jetzt sprost es hervor. Erkennt ihr es denn nicht? Gott, er will Neues wirken. Das ist das Thema dieser Predigt. Ich habe mir sagen lassen, eine gute deutsche Predigt hat 3 Teile. Deswegen habe ich die Predigt auch in 3 Teile gegliedert. Der erste Teil ist, warum will Gott Neues wirken? Der zweite Teil, wie wirkt Gott Neues? Und der dritte Teil, was hat es mit meinem Leben zu tun? Warum will Gott Neues wirken? Gott ist ein Gott, der wirkt, der schafft. Und Gott wird in seinem Wort schon in den ersten Versen als schöpferischer Gott vorgestellt. Die Bibel beginnt mit den Worten: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und auch unser christliches Glaubensbekenntnis beginnt damit: Ich glaube an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und wenn wir die ersten Verse der Bibel lesen, da heißt es dann immer wieder: Und Gott sah an, was er gemacht hatte, und siehe, es war gut. Am Ende der Schöpfung heißt es sogar, als Gott Bilanz zieht über die Schöpfung: Und Gott sah an, was er geschaffen hatte, und siehe, es war sehr gut. Kann man sich die Frage stellen, warum muss Gott neu schaffen, wenn am Anfang alles gut war? Gott schuf am Ende den Menschen nach seinem Ebenbild, und der Mensch lebte in einer ganz engen Beziehung zu seinem Schöpfer. Es herrschte Gerechtigkeit, Friede. Aber Gott hat dem Menschen Gebote gegeben, ein Gebot von dem Gebot der Freiheit, von allen Bäumen zu essen, aber auch ein Gebot, den Menschen zu warnen, dass er vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen nicht isst, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Ja, und wir wissen, der Mensch hat dieses Gebot übertreten. Man wird sich vielleicht wundern, warum da neben diesem Baum der Erkenntnis nicht dann 2 Leichen lagen. Weil der Mensch hat zunächst einige Jahre weitergelebt mit seiner Frau. Aber das Schlimmste, was passiert ist in der Sünde, ist, dass die Beziehung des Menschen zu Gott gebrochen wurde. Beziehungen sind das Wichtigste in unserem Leben. Das Schlimmste, was passieren kann, ist nicht, wenn wir nach dem Gottesdienst heimgehen und merken, unser Haus ist abgebrannt oder unsere Wohnung ist leergeräumt. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn Beziehungen zerbrechen. Und das Schlimmste, was im Garten Eden passiert ist, dass die Beziehung des Menschen zu seinem Schöpfer gebrochen ist. Und dieser Beziehungsbruch zwischen Gott und dem Menschen nennt die Bibel Tod. Tod ist immer Ende einer Beziehung. Und all das, was Gott sich ausgedacht hat, all das Gute, ist alles durch die Sünde zerstört worden. Und deshalb musste Gott neu schaffen. Auch Menschen, die keine Christen sind, die merken, dass unsere Welt eigentlich nicht so ist, wie sie sein sollte. Und es gab immer wieder Bestrebungen, Neues zu schaffen. Gerade das letzte Jahrhundert war sehr davon geprägt, dass es Ideologien gab, die Neues schaffen wollten. Ob es der Kommunismus war oder der Nationalsozialismus. Man wollte neue Gesellschaftsformen schaffen und sogar einen neuen Menschen wollte man schaffen. Aber all die Versuche der Menschen, Neues zu schaffen, die waren zum Scheitern verurteilt. Die wollten ein Paradies auf Erden schaffen, eine neue Gesellschaft. Und manche sagten sogar, Menschen, die das Paradies auf Erden schaffen wollten, die haben in Wirklichkeit auf die Hölle geschaffen. Und woran liegt es, dass das nicht funktioniert hat? In der Offenbarung heißt es: Der, der auf dem Throne saß, Gott. Gott sprach: Ich mache alles neu. Neues kann nur dort geschaffen werden und auch gelingen, wo Gott und nicht wir auf dem Thron sitzen. Sind wir schon am Anfang der Weihnachtsgeschichte in Matthäus Evangelium. Da heißt es, als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, um anzubeten. Und da heißt es plötzlich, und als das Herodes hörte, Da erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Der Herodes wusste, wenn hier ein König geboren wird, der so mächtig ist, dass Menschen aus dem Morgenland kommen, um ihn anzubeten, dann wackelt sein Thron, dann muss er abtreten. Und so ist es auch, wenn Jesus in unser Leben kommt, dann stehen nicht wir im Mittelpunkt, sondern er ist es, der im Mittelpunkt sitzt, der am Thron sitzt, und der kann auch dann nur Neues wirken. Im letzten Kapitel der Bibel lesen wir, wie Gott einen neuen Himmel, eine neue Erde schafft, in der wirklich Frieden und Gerechtigkeit regiert, weil Gott auf dem Thron sitzt. Aber Gott will nicht nur am Ende der Zeit Neues wirken, einen neuen Himmel, eine neue Erde, sondern er sagt, ich wirke jetzt Neues, jetzt sprost es auf. Damit was aufsprossen kann, sehen wir auch in der Natur, es braucht Zeit. Es geht nicht von heute auf morgen. Wir leben heute in einer Zeit, ich denke, das macht doch sehr unsere Wohlstandsgesellschaft, in der auch gerade politische Populisten unwahrscheinlich hohe Anziehungskraft auf Menschen ausüben. Ob das ein Erdogan ist, ein Donald Trump, die AfD-Politiker. Diese Menschen sind für viele so anziehend und faszinierend, weil sie für ganz komplexe Fragen einfache Antworten haben. Und das einzige Problem ist, es funktioniert nicht. Es gibt für komplexe Fragen keine schnellen Antworten. Wir wollen immer alles jetzt und sofort in unserer Zeit. Und man bekommt auch alles jetzt und sofort. Vom Fertighaus bis zum Fertigpudding, alles sofort. Aber in der Natur ist es auch nicht so. Damit Neues wachsen kann, braucht es Zeit. Ich habe es manchmal auch erlebt, wenn man hier in Heiligenstadt wirkt, komplexe Fragen, neue Einrichtungsleiter, schnelle Antwort. Geht leider manchmal nicht. Schnelle Lösungen brauchen Zeit. Damit was sprost, braucht es Pflege, Durchhaltevermögen, Weisheit, Geduld. Übrigens, es sind nicht wir, die Neues wirken. Wir können es höchstens verhindern. Derjenige, der Neues wirkt, ist Gott. Was sollen wir dabei tun? In diesem Vers, in dem vorangehenden Vers, da heißt es, gedenkt nicht mehr an das Frühere und achtet nicht auf das Vergangene. Die Bibel sagt uns zunächst einmal, was wir nicht tun sollen. Ich habe daheim noch eine Bibelübersetzung, Neues Leben. Und da heißt es treffend, denkt nicht mehr daran, was war, und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Wenn wir diesen Vers im Zusammenhang lesen, Jesaja 43, fällt auf, dass das Volk Israel in der Gefahr stand, in einer rückwärtsgewandten Frömmigkeit festzuhalten. Sie haben immer gesehen, was früher war, was Gott damals gemacht hat. Und es ist auch die Gefahr bei uns, dass wir in den Evangelien lesen, was Jesus damals getan hat, als er auf der Erde war. Aber Jesus, er ist heute noch genauso lebendig wie vor 2000 Jahren. Und er will auch heute noch mit und uns, durch uns wirken. Und manchmal hindern wir Gott daran, das zu tun, weil wir in unserem Denken oft sehr in der Vergangenheit gefangen sind. Man blickt viel nach hinten zurück, aber nicht nach vorne. Und es ist manchmal auch gut, wenn wir Zeit haben, über das Vergangene nachzudenken, und ein dankbarer Blick an vergangene Tage ist auch ganz gut. Aber die Gefahr ist einfach die, dass man ins Grübeln bekommt und dass man einfach stecken bleibt im Blick nach hinten und wenn man nach vorne schaut. Ich schaue im Auto auch häufig in den Rückspiegel. Aber ich wäre kein guter Autofahrer, wenn ich die meiste Zeit damit verbringen würde, in den Rückspiegel zu schauen. Man muss nach vorne schauen. Und der Blick in die Vergangenheit, der kann manchmal auch sehr nostalgisch sein. Man denkt, ach, damals, früher war alles viel besser wie heute. Als wir hier angefangen haben, haben wir auch gedacht, Mensch, 1985 habe ich meine Frau kennengelernt, haben wir da geheiratet. Aber ein Blick in die Vergangenheit ist manchmal auch sehr nostalgisch und wir sehen nur die schönen, positiven, rosigen Dinge Und die weniger schönen Dinge, die es auch gab, die blenden wir dann einfach aus. Es ist nicht realistisch, auch so in die Vergangenheit zu blicken. Einer der weisesten Menschen, der jemals gelebt hat, war der König Salomo. Und der sagt in seinem Buch Prediger: Sprich nicht, warum waren frühere Tage besser? Denn das wäre keine weise Frage. Man kann mit einem nostalgischen Blick auf das Vergangene blicken, aber es ist auch nicht realistisch, wenn man manche Dinge einfach ausblendet. Und so sagt dieser Vers: Grübelt nicht nach über das, was war. Eine andere Gefahr ist, dass Menschen oft gefangen sind in dem, was früher war. Sie zurückblicken an vergangene Zeiten und dann Bilanz ziehen über ihr Leben und merken, eigentlich ist vieles nicht so gelaufen, wie ich es mir gewünscht habe. Und darüber bitter geworden sind. Oft erlebt, wenn ich mit Menschen rede, Schlimmes erfahren haben, finanzielle Krisen, Krankheit, Verlust von der Menschen, der ihnen sehr lieb war, sie zurückblicken, über ihr Leben Bilanz ziehen und an Dingen festhalten, die unschön waren und nicht loslassen wollen und darüber richtig bitter geworden sind. Und das hat Auswirkungen. Bittere Menschen, die haben nicht nur Auswirkungen auf ihre Seele, sondern auch auf den Körper. Man kann da nicht schlafen, psychosomatische Beschwerden stellen sich ein, sozialer Rückzug. Und man denkt immer wieder an das zurück, was so schlimm war. Man fühlt sich von der Umwelt ungerecht behandelt. Und es ist extrem schwer, auch so Menschen zu helfen, weil sie nur noch mit Menschen zusammen sind, die sie bestätigen. Und sie meinen, die Menschen um sie herum müssen sich ändern, aber sie selber nicht. Und sie verhalten sich oft Menschen, die ihnen helfen wollen, oft feindselig, weil sie bitter geworden sind, weil sie zurückblicken. Der Schreiber des Hebräerbriefs, der geht auf dieses Problem ein und ermahnt uns, seht zu, dass nicht eine Wurzel der Bitterkeit unter euch aufsprosse und viele verunreinige, dass sich das ausbreitet. Und Bitterkeit ist wie ein Unkraut, das sich, wenn man es nicht an der Wurzel backt, immer weiter ausbreitet. Vor unserem früheren Haus in Neuenburg vom Walter hatten wir einen Rasen, den ich immer mähen musste. Und da ist eine große Rasenfläche und irgendwann ist aufgefallen, da hat sich ein Unkraut eingenistet. Und das Unkrautfläche ist immer größer geworden und die Rasenfläche, die ist immer kleiner geworden. Und so ist es auch, dass diese Bitterkeit eine Wurzel ist, die sich immer mehr ausbreitet. Und wenn man es nicht zulässt, dass sie an der Wurzel gebackt wird, dass sie genauso, wie sie die Rasenfläche gehindert hat, sich auszubreiten, dass sie auch dafür sorgt, dass gute Frucht, wie die Frucht des Geistes in unserem Leben, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit, dass die nicht wachsen, weil sie durch die Wurzel der Bitterkeit erstickt wird. Gott, er verheißt uns in seinem Wort: Siehe, ich wirke Neues. Und genau wie das Unkraut den Rasen in unserem Garten gehindert hat, sich auszubreiten, so können wir Gott hindern, das zu wirken, was er möchte, weil wir in unserem Herzen eine bittere Wurzel hegen und pflegen. Und manchmal ist es gut, einfach abzuschließen mit Dingen aus der Vergangenheit und nach vorne zu blicken. Gott möchte auch heute noch Neues wirken. Und die Gefahr besteht darin, dass wir es gar nicht sehen. Deswegen heißt es auch: Erkennt ihr es denn nicht, wie Gott Neues wirkt? Ob wir Gott wirken lassen, liegt oft auch an unserer Sichtweise. Ich möchte zur Illustration mal eine Geschichte erzählen. Da waren zwei Gefangene, die lebten in einer Zelle. Und diese Zelle ging kein Licht, bis auf wenige Strahlen, das durch ein Fenster fiel. Und beide sahen durch die vergitterten Fenster ihrer Gefängniszelle nach außen. Der eine, der sah nur die Gitterstäbe. Und die hat ihn erinnert an sein Gefangensein. Und er wurde immer unzufriedener, undankbarer und immer mehr verbittert. Und der andere schaut raus durch diese Gefängniszelle, durch diese Gitterstäbe und sieht den Mond, die Sterne und es keimt Hoffnung in ihm auf und er denkt, ja, es kann noch mal eine Zeit kommen in meinem Leben, wo ich befreit war von dieser Gefangenschaft. Beide sehen in der gleichen Zelle durch das gleiche Fenster, aber jeder hat eine andere Sichtweise. Wie blicken wir auf unser Leben? Blicken wir nostalgisch oder vielleicht auch bitter zurück? Oder haben wir den Mut, nach vorne zu sehen? Ich möchte euch ermutigen, neu zu sehen für das, was Gott gerade jetzt für uns bereithält. Wodurch schafft Gott Neues, das aufsprost? Es sprost auf, auch durch den Spross aus der Wurzel Davids, nur durch Jesus. Und nur durch Jesus kann wirklich Neues entstehen, das wirklich besser ist als das Alte. Und Jesus, ohne Jesus ist alles fade und alt. Ohne Jesus ist sogar New Age ein alter Hut. Und er wird nicht nur in der Zukunft durch Jesus einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, er wirkt doch bereits jetzt Neues. Durch Jesus besiegelt Gott einen neuen Bund. In Jesus können wir durch Gott neu geboren werden. In Jesus hat Gott einen neuen Menschen geschaffen. Wir sind eine neue Schöpfung. Und deshalb ermahnt uns auch das Wort Gottes, dass wir durch Jesus auch in diesem neuen Leben wandeln sollen. Es gibt vielleicht manche, die hier sitzen und zuhören und eigentlich nicht wissen, wie diese Beziehung zu Jesus ausschaut. Und ich möchte Sie nur einladen, wir können jetzt im Glauben an Jesus ein neues Leben bekommen. Er ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben und er schenkt uns, wenn wir uns ihm anvertrauen, ein neues Leben. Wenn du bereits Christ bist, liegt es auch an uns, ob wir es in diesem neuen Leben wandeln. Und in diesem neuen Leben wandeln heißt im Grunde genommen nichts anderes, als dass wir Jesus auch in unserem Alltag nachfolgen. Es war Dietrich Bonhoeffer, der mal gesagt hat, Christsein ohne Nachfolge ist Christsein ohne Christus. Jesus will mich und dich aus dem alten Trott herausführen und mich dazu bringen, in einem neuen Leben zu wandeln. Gerade in der Taufe bringen wir das zum Ausdruck. Paulus beschreibt es im Römerbrief so: Wir sind mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Wir können viel hören von einem neuen Leben, aber es kann sein, dass unser Alltag gar nicht geprägt ist davon. Ich möchte zur Illustration eine Geschichte erzählen. Es ist keine wahre Geschichte. Die Hausgänse treffen sich jeden Sonntag vor dem Stall zur wöchentlichen Predigt. Der Gänserich spricht die Predigt, er hüpft auf den Zaun, schwingt seine Flügel und deutet dabei auf die Wildgänse, die gerade in Formation weit oben im Himmel über die Hausgänse hinwegfliegen und sagt, liebe Gänsegemeinde, schaut auf diese Wildgänse, da gehören wir hin, das ist unsere Berufung. Wir sind dazu geschaffen, frei und schwerelos zu sein und zu fliegen. Und die ganze Gänsegemeinde sagt, jawohl, so ist es. Wir sind bestimmt zum Fliegen. Amen. Und nach dem Amen watscheln alle wieder in ihre Scheune zurück und haben in ihrem Leben nie versucht zu fliegen. Geht es uns manchmal auch so? Und ich schließe da bewusst von mich auf andere. Wir hören die Wahrheit, dass Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde ist, dass unser himmlischer Vater ist. Und wir wissen, er hat Jesus gesandt, damit wir ein neues Leben in Überfluss haben. Und wir watscheln wieder in unser altes Leben zurück, zersorgen uns über unsere Probleme, vertrauen uns ihm nicht an und sind gefangen in alten Dingen, die uns gefangen halten. Wollen wir es neu lernen, auf ihn aufzuschauen und lassen wir zu, dass Jesus Raum gewinnt in uns, dass er in uns neu schafft. Und dann werden wir auch erfahren, wie Gott am Wirken ist. In Jesus haben wir eine völlig neue Identität. Es geht nicht darum, was wir für ihn tun, sondern was er durch uns tun kann. Es geht nicht darum, dass wir uns jetzt anstrengen müssen, Appelle, Druck Und ich denke, eines der größten Fehler ist es auch, dass man Christen meint, mit Druck dazu zu bringen, in diesem neuen Leben jetzt wandeln zu müssen. Aber es ist Jesus, der Neues wirkt, von innen heraus. Und es liegt an uns, ob wir bereit sind, ob wir ihn Herr sein lassen zu unserem Leben. Gott, er spricht in diesem Kapitel des Propheten Jesaja, wenn wir das mal im Zusammenhang lesen, in Vers Kapitel 43 zu seinem Volk. Und da heißt es, dieses Volk, das habe ich mir gebildet, dass sie meinen Ruhm verkündigen. Ist uns das bewusst? Wir sind dazu geschaffen, den Ruhm Gottes durch unser Leben zu verkündigen. Es ist unser Ziel, dass Gott durch unser Leben geehrt wird. Und unsere Gefahr besteht darin, dass wir uns so oft auch als Christen letztendlich um uns selbst drehen. Und das kann man auch sehr fromm verbacken. Ich, mich, mein, mir, Herr segne diese vier. Wir hatten ja im Lobpreis schon einige Lieder gehört und auch einen Psalm und auch in der Gebetsgemeinschaft daran erinnert, wie Gott in der Natur Neues wirkt. Und ich möchte zum Abschluss daher noch ein Beispiel aus der Natur verwenden, das zeigt, wie Gott auch in unserer Schöpfung Neues wirkt. Die Windenschwärmerschraube ist, wie vielleicht manche wissen, ein Nachtschwärmer. Sie kommt aus dem Hochland von Äthiopien und diese Raube entpuppt sich zu einem Windenschwärmer-Schmetterling. Dieser Schmetterling hat eine Flügelspannweite von bis zu 13 cm, bei ungerechter Weise die Weibchen meistens etwas größer sind als die Männchen. Und dieser Windenschwärmer-Schmetterling ist eine der schnellsten Schmetterlinge, die es überhaupt gibt. Er beginnt seine Reise von Nordafrika, überquert das Mittelmeer, die Alpen und fliegt durch ganz Europa bis nach Island. Wollen wir uns mal vorstellen, dass er diese Strecke als Raube zurücklegen will? Unmöglich, also keine Chance, allein das Mittelmeer zu überqueren als Raube, ein unlösbares Problem. Aber als Schmetterling hat er diese Wandlung von der Raube zum Schmetterling erfahren. Und er kann im Gegensatz zur Raube fliegen. Wer in Christus ist, ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und wie ein Schmetterling können wir in Christus in einem neuen Leben wandeln, das er uns gegeben hat. Und Dinge, die zuvor unmöglich waren, tun. Wie dumm wäre es von dem Windenschwärmer-Schmetterling, wenn er versucht, als Raube zu leben oder sich als Raube mit anderen Rauben zu vergleichen oder als Raube versucht, die ganze Strecke nach Europa zu krabbeln. Unmöglich. Und wir würden sagen, lebe deiner neuen Natur gemäß. Stramble dich nicht ab. Jesus, er bietet uns ein neues, ausgedaustes Leben an. Wir geben ihm unsere Sünde, unsere Ungerechtigkeit. Wir lassen es zu, dass er Herr wird in unserem Leben. Und er gibt uns ein neues Leben, seine Gerechtigkeit dafür. Gott, er hat uns in seinem Wort verheißen, siehe, ich werke Neues. Jetzt sproßt es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Wollen wir es neu lernen, auf ihn aufzuschauen? Lassen wir es Jesus zu, dass er und sein Wort Raum in uns gewinnt, dass er in uns Neues wirkt. Dann werden wir als Einzelne, aber auch als Gemeinde erleben, wie Gott zu seinem Wort steht. Das wünsche ich euch hier als Gemeinde. Das wünsche ich dem Werk von der Bea hier in Heiligenstadt und auch uns für unser persönliches Leben. Das ist eine gute Stelle an dieser Predigt, um Amen zu sagen. Amen.